Heute Nachmittag möchte ich euch, liebe Geschwister, bitten, ein wenig unserer Zeit vorauszueilen. Morgen haben wir ja auch einen Feiertag. Und dieser Feiertag ist ja nicht nur deshalb da, damit man hier nicht arbeiten soll und trotzdem bezahlt bekommt. Der ist deshalb da, weil durch ihn an gewisse biblische Wahrheiten erinnert werden soll. Also Wahrheiten, für die der morgige Tag zuständig wäre und nicht der heutige. Deshalb bitte, macht einen Sprung mit mir. Tut so, wie wenn schon der 6. Januar da wäre. Dazu ein ganz feines, kurzes Bibelwort. Nur 3 bekannte Verse. Aber da steckt so viel drin, dass ich nicht in der Lage bin, das alles herauszuholen, was Gott da an feinen Hinweisen und Wahrheiten hineingelegt hat. Aber ich will mein Bestes tun. Was ich kann, will ich versuchen. Matthäus Kapitel 2, die Verse 10, 11 und 12. Matthäus Kapitel 2, die Verse 10, 11 und 12. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Bestimmt ist es euch auch aufgefallen, wenn es ja sogar der ganzen Welt schon auffällt, dass die Tage vor Weihnachten, die Adventszeit, immer sehr betriebsam, manchmal geradezu hektisch sind. Selbst in gläubigen Kreisen hat man dann mehr auf dem Programm in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit. Und da muss so manches hinten angestellt werden. Betrieb und Hektik, selbst in frommen Kreisen. Ich bin in einige Kaufhäuser hineingekommen und da war eine Geschäftigkeit, mehr Einkauf als sonst. Gäste wurden erwartet, da muss man Vorsorge treffen. Man will ja, dass die Gäste sich wohlfühlen und man tut sein Bestes. Ja, und dann sind die Kinder da, die auf Geschenke warten. Und unsere Geschäftswelt, unsere Geschäftsexperten, die sind ganz, ganz tüchtig. Die machen die Regale voll und da gibt's dann Sonderangebote vom Nikolaus bis Christkindleshaar und Spritzkerzen. Wird alles dann angeboten. Und dann sind auch einmal die Lieder, die man sonst so hört, weihnachtlich. Es ist ein Ross entsprungen, stille Nacht, heilige Nacht, o du Fröhliche, diese ganze Hektik hier und der ganze, ich sag's halt einmal ein bisschen, der Rummel und alles, was da so läuft, die Geschäftigkeit, die wird dann überstrahlt und dann beeinflusst, noch mit sogenannter christlicher Musik. Und das Eigentliche, um was es geht, das bleibt auf der Strecke. Ähnlich wie beim Kaiser Augustus. Dem war in den Gedanken gekommen, er möchte mal doch sehen, wie viele Leute in seiner Macht, in seinem Einflussbereich bestehen. Und manche, die die Überlieferungen kennen, meinen, das wäre die erste Steuereinschätzung gewesen. Andere, das wäre eine Volkszählung gewesen, wahrscheinlich alles miteinander. Da hat er einen Befehl gegeben, jeder Mann muss zu Protokoll genommen werden. Jeder Mann muss registriert werden. Ist ja gut, sonst gibt es kriminelle Elemente, die wollen in kein Einwohnermeldeamt geführt werden. Da gibt es böse, hässliche Dinge, Menschen, die anonym bleiben wollen, weil sie Böses vorhaben. Auf der einen Seite gut. Und jeder Mann ging. Überlegt mal, was das bedeutet. Und jeder Mann ging. um sie schätzen zu lassen. Ein Befehl eines gewaltigen Mannes und alles rennt und alles läuft und alles springt. Jeder in seine Geburtsstadt. Auch der Josef und die Maria, die waren gezwungen, weite Reise zu machen von Nazareth bis ins jüdische Land Bethlehem, weil sie vom Stamm Juda gewesen ist. Ich bin ja doch ein bisschen froh, dass wir Kommunikationsmittel haben und nicht bei jeder Gelegenheit ich dahin eilen muss, wo ich geboren bin. Ich kann mich noch erinnern, in der Nachkriegszeit, wenn ich da einen Geburtsschein für die Kinder haben wollte, dann musste ich noch dorthin, wo sie her waren. Aber das geht jetzt alles fortschrittlicher. Aber rennen und laufen müssen wir deshalb nicht weniger. Der Augustus ist immer noch da. Die Mächtigen, die befehlen immer noch. Und der kleine Mann und die Große sowieso. Die rennen und die laufen und der Mensch wird immer mehr in Unruhe und in eine Hektik hineingedrängt. Die Bibel sagt aber, ringet danach, dass ihr stille werdet. Denn durch Stille sein und hoffen, da würdet ihr stark sein. Ein Mensch, der so schnell gekränkt und beleidigt ist. Ein Mensch, der gar so ein dünnes Nervenkostüm hat. Denn die Mücke an der Wand ärgert. Der eine kleine Unterstellung nicht vertragen kann, eine kleine Kritik nicht vertragen kann, der ist nicht stark inwendig, der ist halt schwach. Und um stark zu sein, da ist es gut, wenn man gelernt hat, stille Zeit zu haben, sich von der Hektik, auch von der schwäbischen Sorge, ihr lieben Elbler, loszureißen, Stille zu machen, denn durch Stille sein und hoffen, da würdet ihr stark sein, da kann man mehr erdulden, da kann man mehr ertragen. Ein Geduldiger, so heißt es schon in der Sprüche, ist stärker als 10 Muskelprotze oder Maulhelden. Ich bin ein bisschen derb in meinen Ausführungen, aber dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Jetzt gab es aber ein paar Leutchen in jener augustinischen Befehlszeit. Die ließen sich nicht so sehr gefangen nehmen von dem, was befohlen wurde und was lief. Ich denke da an den greisen Simeon, der auf den Trost Israels gewartet hat. Ich denke an die Hirten dort auf Bethlehems Fluren, die doch ein bisschen mehr naturbezogener waren als wir und die offener waren, die sogar Engel schauen durften. Die anderen Leute konnten ja keine Engel sehen, die waren ja viel zu hektisch, die sind ja viel zu sehr gerannt. Und da waren im fernen Osten, und ich weiß nicht einmal so genau, so bin ich nämlich nicht so genau orientiert, ob das doch damals im römischen Einfluss war, aber damals war ja das römische Reich ganz groß. Ich denke, dass es bis dorthin ins babylonische Bereich, dann den Euphrat, die Macht Roms ging. Und da waren auch 3 Leute. Und die hätte ich jetzt gerne ein klein wenig in näheren Augenschein genommen. Und ich hoffe, wir können heute Nachmittag doch einiges von diesen 3 Männern lernen. Das waren Leute, die haben sich mit den Sternen beschäftigt. Ja, und jetzt, wenn es um die Sterne geht, da will ich schon gleich einmal erwähnen, es gibt Astronomen, das sind Fachleute, was das Universum betrifft, diese ungeheure Weiten. Ach, wie klein ist unsere Erde in diesem Sonnensystem. Wenn man so sieht, bei einer klaren Sternennacht, ich hatte ja das Geschenk von Gott in der Sahara bei Windstille mal, so das zu betrachten, genug Zeit. Und da war das so klar, da hat man die einzelnen Distanzen der Sternen gesehen. Also es gibt Leute, die arbeiten in dem Bereich. Für mich auch ganz interessant. Für Astronomie habe ich mich immer schon ein bisschen interessiert. Aber es gibt auch noch die Astrologie. Die machen auch schöne Sprüche. Die Sterne lügen nicht, ist eins ihrer Motto. Und es gibt Leute, die lesen täglich ihren Horoskop statt die Bibel. Und es gibt sogar Leute in führenden beruflichen Positionen, die lassen sich so sehr von der Astrologie beeinflussen, obwohl Gott doch ganz genau gesagt hat, das ist Götzendienst, das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot, du sollst keine andere Götter neben mir haben. Die Bibel, das Wort Gottes verlangt einfach von uns, dass wir Gott, unserem Schöpfer und unserem Herrn und Heiland glauben. Und mit der Führung und Leitung des Heiligen Geistes rechnen. Nie hängt mein Lebensschicksal, das Werden meines Lebens, von irgendwelchen Sternkonstellationen ab. Auch nicht an dem Tag, wo ich geboren wurde. Ich habe noch einen ganz interessanten Geburtstag, 25.12.1930. Entweder wird es Geburtstagsgeschenk zu knapp oder das Weihnachtsgeschenk. Aber mittlerweile macht man das nichts mehr aus. Ich bin froh, wenn ich weniger oder gar keine Geschenke bekomme. Man hat schon so viel von allem Irdischen, man ist ja so versorgt. Und wie sagt der Liederdichter, was sind die Erdengüterkummer der Gemüter? Also nicht Astrologie. Aus dem astronomischen Bereich. Ich weiß, da gibt es auch ein Übersetzungsproblem. Die einen sagen Sterndeuter. Ich habe Übersetzungen, die formulieren Sternkundige. Es gibt welche, die nennen sie Magier, weil tatsächlich der magische Bereich und die Astronomie damals eine Rolle gespielt hat. Aber an dem, wie Gott diese Leute geführt hat, an ihrer Herzenseinstellung, an dem, was diese Leute taten, glaube ich nicht, dass die ihr Leben von den Sternen abhängig gemacht haben. Aber beobachtet haben die. Eine gute Beobachtungsgabe hatten die. Und weil die nicht von dieser augustinischen Hektik erfasst wurden, sondern den Sternenhimmel beobachteten, nicht nur gelegentlich, gründlich. Hat Gott nicht auch zu dem Abraham einmal gesagt, als der so echte schwäbische Sorge bekommen hat, das war ein Schaffer, der hat nicht zu den Leuten gehört, wo die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Der hat gearbeitet, der war pflichtbewusst und zuverlässig. Und er hat es zu was gebracht. Und weil er gearbeitet hat und weil er gebetet hat, hat Gott ihn reich gesegnet. Er war ein reicher Mann, aber jetzt ist er alt geworden. Jetzt sind die schwäbischen Sorgen gekommen. Jetzt ist so viel Sach da beieinander. Und ich habe mich abgerackert, abgequält. Und ich muss weg. Ich spür's. Ich merk's. Der Elan ist nicht mehr so da. Die Kraft ist nicht mehr so da. Wem wird es jetzt alles gehören? Gott hat gemerkt, was der für Sorge wälzt. Und Gott merkt auch, wenn ein Schwabe Sorge wälzt. Das merkt er ganz genau. Und dann hat er ihn therapiert. Dann hat er mit ihm geredet. Und hat gesagt, ich bin doch der Schild. Lass dich doch von der Sorge nicht kaputt machen. Ich bin doch dein Lohn. Das Irdische, was ich dir da gegeben habe, das ist doch nur ein kleiner Vorschuss. Da kommt noch viel, viel mehr. Doch das Beste haben wir früher gesungen, das kommt noch zuletzt. Da hat er gesagt, weißt du, du brauchst einen neuen Blickwinkel, Abraham. Du bist zu sehr in deiner selbstgebauten Hütte, in deiner Vorstellungswelt. Da befinden wir uns alle so gern. Egal, was das für eine Ideologie oder eine Weltanschauung ist. Wir leben alle in unserer eigenen Vorstellungswelt, in einer Hütte, die wir uns selber basteln. Und was ist so selbstgebastelte Hütte, was ist so selbstgebastelte Weltanschauung? Die verhindert den Blick zum Sternenhimmel. Komm mal da heraus, Abraham. Ich geb's euch gerade weiter. Kommt da mal heraus, ihr lieber Teilfinger, aus eurer Vorstellungswelt. Und wenn es die fromme Vorstellungswelt ist. Und hebe deinen Blick empor und schau zu den Sternen. Kannst du sie zählen? Ich weiß nicht, wie weit der Zähler hat können damals. Hat er sie nicht zählen können? Ich habe es einmal probiert, ich habe es aber auch nicht geschafft. Man sieht ja immer nur einen Teil von unserem Universum, weil die Erde sich ja dreht um sich selber und um die Sonne herum. Zähle die, ich würde dir raten, anstatt zu sorgen, anstatt deinen Kümmernissen immer nachzugeben, anstatt zu jammern und zu klagen, zähle mal die Verheißungen und die Sterne deines Gottes. Ich weiß, es gibt Schicksalsschläge, ich weiß, es gibt Weh im Leid. Man kann sehr verletzt und gekränkt sein, aber dennoch lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und er ist herausgegangen und hat emporgeschaut und die drei Leute, die haben auch emporgeschaut und haben festgestellt, da ist doch zur Zeit etwas ganz anderes als sonst. Da ist ein Stern, den können wir nicht richtig einordnen. Der passt nicht ins Sternbild des Orion, nicht ins Sternbild des großen Wagens, nicht ins Sternbild der Zwillinge und der Fische. Das ist ein eigenwilliger Stern und seine Bewegungen, die zeigen immer da nach Israel hin. Das ist denen aufgefallen. Die Leute, die gerannt sind hier unten auf Erden, die ihre Einkäufe tätigen, die nie zur Ruhe kommen, die keine stille Zeit haben, die Gottes Wort nicht hören. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Bei denen ist es anders. Aber die gesagt, was ist das, der redet so deutlich. Ja, bei den Juden, da ist doch so eine Messias-Erwartung. Denn ihre Propheten, die haben doch immer gesagt, immer geklärt, es kommt ein Helfer, ein Retter. Und der zeigt so dahin, sowas haben wir noch nie gesehen. Also, da müssen wir mal nachprüfen. Wir sind ja Wissenschaftler, astronomische Experten. Wir müssen dem Problem oder diesem Phänomen nachgehen, weil wir verantwortungsbewusst sind. Bist du auch verantwortungsbewusst? Oder lebst du nur... Ich bin so furchtbar derb zu euch. Aber die Elbler sind ja rau, habe ich gehört. Die rauen Alp, da kann man schon ein bisschen derb sein. Lebst du auch nur zum Essen, zum Trinken? Die Auszüge immer zu überprüfen, was ist bei Rot und was ist Plus. Nein, die sind dem nachgegangen. Die waren konsequent. Die hatten ein Zeichen gesehen. Und für diese letzte Zeit hat Gott auch Zeichen vorausgesagt. Gewaltige Zeichen vorausgesagt. Und der Heiland hat einmal zu den Pharisäern und Schriftgelehrter gesagt, ihr Heuchler, die Gestalt des Himmels, die Farbe des Himmels am Abend und am Morgen, die könnt ihr beurteilen. Ihr hört doch immer den Wetterbericht. Ihr geht doch nach dem Wetterbericht so. Ihr seid doch schon abhängig vom Wetterbericht. Die Wetterentwicklung, die Wetterkarte auf dem Fernseher, die kapiert ihr. Aber warum begreift ihr nicht die Zeichen, die Gott in diese Zeit hineingelegt hat? Das will ich gerade noch einmal sagen. Warum begreifen die Menschen heute nicht die Zeichen, die vom Himmel verheißen sind und wirklich geschehen, die man sehen kann? Heiland hat doch gesagt, wenn ihr seht, dass dieses geschieht, also das, was verheißen ist, es geschieht, dann hebt eure Augen weg vom Augustus, weg von dem ganzen Rummel, hin zum Sternenhimmel, zum Verheißungshimmel unseres Gottes. Und du, die haben nicht gefragt, was kostet diese Reise, ich weiß nicht, waren es 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer, was kostet das? Wie viel Zeit müssen wir da investieren? Ihr wisst doch auch, auf der Alp, Zeit ist doch Geld. Ne? Was kostet das alles? Welche Entbehrungen, welche Gefahren müssen wir da auf uns nehmen? Aber wir müssen sehen, was dieser Stern zu sagen hat. Und dann sind sie los. Und dann ist ihnen ein kleiner Fehler unterlaufen. Also das will ich euch auch gleich sagen. Auch solche Leute, die dem Stern von Bethlehem folgen, die dem Heiland folgen, solche Leute, die die Zeichen, die Gott in die Völkerwelt hineinsetzt, richtig beurteilen können, die machen auch noch Fehler. Wir irren alle in vielfältiger Weise. Und unter seinen Heiligen ist nicht einer ohne Fehl. Ja, was war denn das für ein Fehler, den die liebe Leute, denen Gott ein Zeichen zu sehen gegeben hat, begangen haben? Sie haben gedacht, das ist doch ganz klar, wir müssen nach Jerusalem. Dort ist die Zentrale vom jüdisch-religiösen Kultus. Da sind die Hohepriester, die amtierenden Hohepriester, die gewesenen Hohepriester. Der ganze Hohe Rat ist da und die müssen uns Bescheid wissen. Da gehen wir hin, wir gehen ins Zentrum. So denken wir manchmal auch. Dort ist die religiöse Welt. Es gibt auch bei uns viel Religiosität, religiöses Getue, da müssen wir hin. Und da kamen sie hinein nach Jerusalem und haben gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Die haben nicht gefragt, ist der neugeborene König angekommen? Das war keine Frage. Die haben gewusst, der ist da. Und wir sind nicht Schwärmer, wir sind nicht Sektierer. Wir wollen nicht eine Begeisterungswelle auslösen. Wir sind Wissenschaftler. Wir sind zuverlässige, denkende, verantwortungsbewusste Leute. Wir wissen, die Frage ist nicht wann und ob, die Frage ist, wo ist der neugeborene König der Juden? Und in Jerusalem, die haben gemerkt, halt einmal, das sind nicht ein paar so einfache Leute, die man auf die Seite wischen kann, das sind Experten. Und dann ist in Jerusalem ein Jubel ausgebrochen. Jetzt kommt der Messias. Jetzt endlich löst sein Gott sein Wort ein. Wie schön, Hosianna, Lob und Dank. Irrtum. Und Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jerusalem. Ha, da muss ich doch staunen. Anstatt sich darüber zu freuen. Freut euch, denn euch ist heute der Heiland geboren. Keine Freude. Die sind erschrocken. Ja, warum? Ja, da gibt es dann eine Veränderung, eine gewaltige Veränderung, wenn der Heiland kommt. Da werden solche Leute, die in verantwortungsvollen Posten stehen und lügen und betrügen und das Schwache unterdrücken, die werden dann weggetan. Und da hat man nicht ein Amt, um Macht auszuüben, um die anderen zu drücken, nein, sondern im Auftrag Gottes zu handeln. Und da hat's böse Ungerechtigkeiten, Betrügereien gegeben. Und wenn man Dreck am Stecken hat und man wird von der Gerechtigkeit berührt, da kann man wohl erschrecken. Der Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jerusalem. Und dann ist er ganz diplomatisch geworden. Der ist ja so klug gewesen. Oh, wie packe ich das Problem an? Wenn jetzt der Gedanke, die Botschaft, die diese drei bringen, der neugeborene König ist jetzt da, wenn das zündet im ganzen Volk, wartet man doch auf den Messias. Da wartest du auch auf den Heiland. Der Geist und die Braut sprechen: Ja, komme bald, komm doch bald, Herr Jesus. Es wird nicht anders hier, schlimmer wird's. Es kann sein, dass wieder Wohlstand gibt. Ich glaube schon, dass wir Wohlstand kriegen, aber immer weiter weg von Gott. Komme bald, Herr Jesus. Wenn das so geschieht, was mache ich? Oh, diese Entwicklung muss ich im Keim ersticken. Dann wird er ganz freundlich und interessiert. Er geht zu den hohen Priestern, zu den Schriftgelehrten. Ich habe auch Interesse da an eurer jüdischen Religion. So ungläubig bin ich auch nicht, wie ihr da vielleicht denkt. Wo soll der eigentlich geboren werden, dieser König, der Messias, der kommen soll? Ja, das ist ganz klar. Und die wissen das. Das waren Leute, die wussten das und waren doch erschrocken, wo es gekommen ist. Gibt's das? Es gibt Leute, die wissen Bescheid über das Christentum, aber das Leben ist nicht ganz in Ordnung. Nicht richtig bekehrt, nicht richtig hingewendet zu Gott. Kein Heiligungsleben. Dann erschrickt man. Ja, das steht ganz klar. Der Prophet Micha, der sagt eindeutig, und du, Bethlehem, du bist nicht die Kleinste. Ach, so gesehen, geografisch bist du die Kleinste. Aber von der Bedeutung her bist du die Größte. Aus dir soll mir der Herzog und Bischof kommen. Oh, und hat er Bescheid gewusst. Und hat er gewusst, wo er mit dem Kindermord beginnen dürfen. Ach, ich weiß nicht, ob ihr den Herodes in unserer Zeit seht, wie viele Kinder werden gemordet im Mutterleib. Ach, durch die Pille, ich weiß, das darf man nicht sagen. Ich habe mir schon böse Rügen eingehandelt. Man hat mich schon verdächtigt, ich wäre aus dem vorigen Jahrhundert. Wenn ich so etwas sage, aber der Herodes ist an der Arbeit. Böse Mächte und böse Kräfte. Und es wird je länger, je schlimmer wird's. Aber Lob und Dank, der Heiland kommt auch. Das hat er versprochen. Und dann wird's anders hier auf dieser Erde. Wir warten auf das Kommen des Herrn Jesu. Und dann hat er's ganz diplomatisch gemacht. Unsere Krankenkasse, unsere Pflegewelt, unsere Rentenwelt, unsere Zukunft, die Arbeit, alles im Argen. Aber wir haben dennoch ganz diplomatisch kluge, schlaue Leute haben wir. Und der Herodes hat es auch geschickt gemacht. Er sagt zu den drei, ja geht hin, schaut, ich kann euch sagen, in Bethlehem, da müsst ihr hingehen. Und wenn ihr das Kind findet, haut nicht ab, kommt zurück und sagt es mir, ich will es auch anbeten. Umbringen hat es wohl. Kann man so heucheln, kann man so verlogen sein, liebe Geschwister, dass man sagt, ich will anbeten, ich will auch anbeten. Und hat Mordgedanken, wer seinen Bruder hasst, der ist doch ein Totschläger. Und die gehen hin und jetzt beginnt unser Text, da sie den Stern sahen, die hatten ihn nämlich verloren. Warum hatten sie ihn verloren? Sie haben es bei Menschen gesucht, in der Religion gesucht, in der jüdischen Religion. Ich befürchte, das könnte auch heute so gehen, dass man es vergeblich sucht in der christlichen Religion, den Stern von Bethlehem. Wenn du die Zeichen deines Gottes siehst und du verstehst sie und Gott das Verlangen in deinem Herzen weckt und du willst zu dem Kindlein, zu dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat, der so groß und so gewaltig ist, aber so klein und hilflos geworden ist aus Liebe zu dir und mir, wie ein kleines Kind, so hilflos, dieser große Gott, sie wie der Höchste, so tief sich hier neiget. Wenn du den Gott kennenlernen willst, den großen Gott, der dich so lieb, so unaussprechlich lieb hat, und da etwas erklingt in deinem Herzen da drin, das Verlangen wach wird, ich möchte das Wunder sehen, das Gott getan hat in Bethlehem. Ich will das Wunder begreifen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und du bist bereit, dem Stern von Bethlehem zu folgen. Dann schau nicht auf Menschen, folge konsequent. Wir wollen ja lernen von diesen Leuten, wie diese drei. Als sie den Stern sahen, da wurden sie tief traurig, haben ein langes Gesicht gemacht und haben geseufzt. Nein, da wurden sie erfreut, auch nicht hoch erfreut. Himmlische Freude kommt ins Herz, wenn der Heiland sich in einem Leben offenbaren kann. Wenn man dem Heiland nachfolgt, liebe Geschwister, dann hat man keine Verluste, ungeheuren Gewinn. Dann kommt der Freude, ein Friede ins Herz hinein. Und das bewirkt der Heilige Geist wohl dem, wer das wirklich hat. Und nicht nur so scheinbar mitläuft, nicht nur so tut, als ob, sondern der sagen kann, ich weiß, an wen ich Glaube. Und der Grund, darauf ich stehe, ist Christus und sein Blut. Das mache, das ich finde, das ewige, wahre Gut. Da waren sie froh und der Stern ging vor ihnen her, Lob und Dank. Das ist so schön, der Stern ging vor ihnen her. Das alttestamentliche Volk Israel, das bereit war, aus der Knechtschaft, aus Ägypten herauszugehen, da war die Wolke gekommen, ging vor ihnen her. Auch heute noch, wenn du Ägypten verlässt, wenn du aus der Sklaverei der Sünde heraus willst, wenn du aus den Lasten heraus willst, aus dem Vergänglichen, das doch nicht glücklich macht, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Dann ist der Stern von Bethlehem vor dir, die Wolke von himmlischen Zeugen. Ich kenne Leute, die folgen der Wolke. Sie tun es bewusst im Glauben und sind geführt in Gott, sind wirklich zufriedene, glückliche Leute. Und Lob und Dank, ich gehöre dazu. Mit meinen Fehlern mache ich noch. Ich irre manchmal, aber ich gehöre dazu. Und der Stern ging vor ihnen her, wie weit? Bis nach Bethlehem, bis zu dem Haus, wo Gott das große Wunder, oder zu der Stätte, wo Gott das große Wunder getan hatte. Stall war es vermutlich nicht einmal, Stall ist ein Begriff von unserer Gegend hier. Dort sind die Tiere meistens immer Gehege oder so in der Nähe vom Hause ein bisschen eingezäunt. Hast du nicht auch schon gesungen, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich glaube, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Bist du auf dem Wege? Lässt du dich lenken? Lässt du dich führen? Siehst du die Zeichen, die Gott in unsere Welt hineinsetzt? Und da kamen sie hin. Und das ist so einfach. Ich freue mich, dass die Bibel, ach, da muss man nicht Wissenschaft studieren, nicht einmal Germanistik muss man da studieren. Das ist so einfach, aber so treffsicher. Und Gott hat die ewige Wahrheiten in Einfachheiten hineingepackt, so dass manche ein Überkluger sie total übersieht. Du hast solches den Weltweisen und Klugen verborgen und den Unmündigen, die sich nicht selber verantworten können, die sagen, Herr Jesus, hilf mir, ich schaff's mit meinen Problemen, mit meinem Leben nicht. Ich brauche Hilfe, ich brauche Orientierungshilfe, ich brauche Stütze, ich brauche Seelentherapie, hilf mir. Denen hast du es offenbart. Je einfacher und unkomplizierter dich Gott machen kann, umso deutlicher und klarer siehst du den Stern von Bethlehem, umso mehr Friede und Freude kommt in dein Herz hinein. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein. Ich sag das nicht gehässig, aber ich sag das die biblisch so genau und so unkompliziert richtig. Sie fanden nicht hier Maria und das Kindlein, sie fanden das Kindlein und die Maria. So setzt halt die Bibel die Prioritäten. Sie fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten das an. Ja, ihr Lieben, was soll ich Ihnen da sagen? Das würde keinem ganz hohen einfallen, vor seinem unscheinbaren kleinen Wesen, das noch gepflegt werden muss. Ich hatte kürzlich ein Kleinkind im Haus und hat halt gerade seine Notdurft verrichtet. Ach, hat es einen Gestank verbreitet, dann muss da gewickelt werden. Dass sich so hohe Herren so tief niederneigen und nicht einmal die Umgebung beachten. Ja, wie primitiv ist das alles? Wie primitiv ist das Christentum? Wie einfach genommen ist die Christenheit eigentlich? Oh, da gibt's ganz andere Bewegungen. Da gibt's New Age. Ach, das sind Leute mit Wissen, Weltwissen. Und dann gibt's die sogenannten Scientologen, Experten auch auf intellektuellen Gebiet, ach was können die alles für Argumente ins Feld führen, und hohe Leute mit hohem Intelligenzquotient werden da hineinverführt. Und hier ist so einfache Sache. Und diese wirklich Weisen, diese Herzensweisen, nicht Weltweisen, die knien nieder vor seinem Alltagsbild wie ein kleines Kind, die primitive Umgebung. Aber der Stern hatte sie dahin gebracht. Gott hatte sie dahin geführt. Wohl dem, der von Gott geführt wird. Die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Und erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führet. Und sie beteten es an. Jetzt auch noch etwas über die Anbetungswelle hier. Der Herodes hat ja auch anbeten wollen. Und die haben auch angebetet. Und ich kenne viele Leute, die beten auch an. Aber die haben nicht nur angebetet, sie taten auch ihre Schätze auf. Aha, jetzt will der Bruder Wegner aufs Opfer hinaus. Nein, nein, hör mal gut zu. Was hatten die für Schätze mitgebracht für den Heiland? Was bringst du für den Heiland mit? Wir kommen immer, wir wollen nur Segen holen. Welcher Bruder spricht hier? Ah, den höre ich gern, den höre ich nicht gern. Ich weiß ja, wie das alles so geht. Zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt. Das wollen wir jetzt auch nicht untersuchen. Sie taten ihre Schätze auf. Und wie heißt es hier? Und schenkten ihm, nicht dem Josef, nicht der Maria, wem? Ihm. Wem sollst du deine Opfer bringen, deine Gabe? Ihm, wie hat die Maria selber gesagt, was er euch sagt, das tut. Das war das erste. Gold, übertragen auf das Gemeindezeitalter, in dem wir jetzt leben, bedeutet Gold, auf das euer Glaube viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das im Feuer bewährt und geläutert wird. Also was will der Heiland? Das Vertrauensgold. Sehe zu, dass niemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe. Sei aber gläubig und nicht ungläubig. Wer der Heiland sich bemüht, die Jünger aus dem Zweifel, aus dem Unglaub herauszuholen, ins Vertrauen. Vertrauen, also Vertrauen ist im Sinnbild Gold und geläutert. Das Gold, das ist bewährter Glaube, durchhalte Glaube. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und wenn dich alles verlassen, wenn mich alle verlassen, wenn du allein gehen musst, das ist bewährtes Gold. Wenn die Nachfolge etwas kostet und ich bleibe dabei, liebe Geschwister, wenn es die liebste Freunde kostet, ich kenne Fälle, da hat es den Ehepartner gekostet. Ich kenne gläubig gewordene Eltern, die haben dadurch die Kinder verloren. Ich habe Kinder kennengelernt, die haben die Eltern verloren, weil sie in die Nachfolge gegangen sind. Solche Menschen, die dennoch dabei bleiben, das ist bewährtes Vertrauen, das wird so belohnt werden vom Heiland. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann Weihrauch, es ist die Anbetung, die Herzensanbetung. Wir beten so viel, und wenn der liebe Gott die Gebete dann nicht nach unserem Sinn erhört, dann denken wir, ah, der will ja nichts von uns wissen. Ja, ich bedeute ihm ja doch nichts. Hier bin ich in den Unglauben gefallen. Der Heiland hat auch gebetet. Mein Vater, wenn es möglich wäre, das ist meine Bitte, dass dieser Todeskelch, die Kreuzigung, ist ja kein gewöhnlicher Tod, ist ein schlimmer Tod, dass das an mir vorübergehen möchte, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Vater hat den Kelch nicht an ihm vorübergehen lassen. Aber war das Gebet ein verlorenes Gebet? Nein, das war das schönste Gebet. Das mit Gott verbundenste Gebet. und die Gebete der Heiligen, auch wenn es nicht so geht, wie sie es gerne hätten. Die sind nie verloren, die werden gesammelt in goldenen Räucherschalen, kannst du in der Offenbarung hinterlesen. Und dann kommt göttlicher Weihrauch, himmlische Anbetung dazu. Und dann wird das angezündet, das ist dem Herrn angenehm. Ist in diesen goldenen Rauchschalen auch von dir etwas drin? Hast du auch für etwas gebetet und Gott hat es nicht getan? Du verlierst, du hast Verluste. Weihrauchverluste hast du, wenn du dann in Unglauben fällst. Wenn du aber sagst, dennoch bleibe ich stets an dir. Herr, das kapiere ich jetzt nicht, was ich jetzt da durchmachen muss. Das verstehe ich nicht ganz. Aber ich vertraue dir, ich bleibe bei dir. Du, dann hast du einen Reichtum in der Ewigkeit. Ich weiß noch mehr darüber, das hängt sogar mit den Gerichten, mit den Zornschalengerichten zusammen, dass eine Beziehung, die Gebete der Heiligen, ach, das hängt mit der ewigen Jura, mit der Gerechtigkeit Gottes zusammen, tiefe Zusammenhänge, ich will sie nur andeuten. Und Myrrhe, Leidensbereitschaft. Wir sind ja so große Leidenshelden, wenn uns jemand einmal übersieht, beim Handgeben, da sind wir schon gekränkt und verletzt. Die hat doch wieder was gegen mich. Wenn man da hört, jemand hat etwas gegen mich gesagt, so ein bisschen so. Afterreden, wie tut das schon weh? Wir sind wieder so furchtbar empfindlich und verletzt. Schämen sollten wir uns. Wir überwinden doch weit um des Willen, der uns so geliebt hat. Und wenn euch die Leute verfolgen und schmähen und reden allerlei Übles über euch, ja, dann fängt er an zu fasten und zu beten. Nein, was soll ich machen? Freuen und hüpfen. Ich verlange es ja gar nicht in unserem Alter von uns. Aber es steht halt in der Bibel geschrieben. Dann freuet euch und hüpfet. Und wir lassen uns durch Verunglimpfungen, durch Afterrede, wir lassen uns kränken, verletzen und beleidigen. Schwach ist das noch. Seid männlich und seid stark. Die hat den Myrrhe. Jetzt muss ich schließen. Aber eins muss ich noch sagen. Wo das geschehen war, blieben sie über Nacht. Und jetzt hat Gott zu ihnen geredet. Zu wem redet Gott? Der dem Stern nachfolgt mit aller Konsequenz, wenn der Nachfolger steht. Wer Vertrauen dem Heiland entgegenbringt, wer Anbetung für ihn hat, egal wie es geht, egal ob die Bandscheiben wehtun oder ob es wieder einen Migränetag gegeben hat, Anbetung, Myrrhe, ich bin bereit, das, was die Nachfolge bringt, auf mich zu nehmen. Da sprach Gott zu ihnen. Das sind die Leute, zu denen Gott redet. Lasst euch nicht irritieren. Der Herodes, der will nicht anbeten. Die Leute, die nicht anbeten wollen und kein Opfer fürs Kind haben, die wollen morden. Geht nicht wieder dahin zurück. Was hätte das gegeben? Wie hat da Gott sie bewahrt, dass die da nicht zum Verräter geworden sind, unbewusst zum Verräter geworden sind am Herodes. So bewahrt Gott seine Kinder und das will er auch bei dir tun. Amen. Wollen wir noch einen Augenblick stille werden? Hab herzlichen Dank, lieber Vater, für dieses wunderbare Wort. Immer wieder dürfen wir sehen, wie Menschen dein Reden verstehen, deine Zeichen beachten und die Konsequenzen ziehen, in der Nachfolge stehen. Und du geleitest und führst und bewahrst sie. Sie sind sicher mit großer Freude und innerem Glück wieder zurückgekehrt. So machst du das heute noch. Amen. Amen. Amen.
Liebe Gott. das ist viel mehr als eine Summe sagen kann. Sie reicht hinan zum höchsten Stern und gleich zum tiefsten Sündenbann. Für Schuld beladen Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Sein Ehrenkind versöhnte er, er gab die Söhne. Gottes Reich und frei, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn einst entschwindet dieses Sein und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nicht beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder soll stets der Heiligen Lied sein. Gottes Reich und frei, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Das Meer mit Tinte füllten und wer der Himmel Pergament, wer jeder Halm hier eine Ede und jeder damit schreiben könnte. Die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Nie könnten Bücher alles fassen, wer noch so groß ist.